Drei Jahre nach dem Thesenanschlag in Wittenberg schrieb Martin Luther 1520 die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Er baut seine Lehre gleich zu Beginn anhand von zwei Sätzen auf. Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Diese beiden Thesen, sie hören sich an wie ein Widerspruch. Was denn nun? Doch Luther, er löst es auf, indem er erklärt, dass ein Christ zwei verschiedene Bereiche zu bedenken hat. Der eine betrifft die Seele und der andere den Leib. In Bezug auf die Seele und ihre Verbindung mit Gott ist allein der Glaube an Christus und sein Werk genug. Und nichts kann die Seele so ernähren und so sättigen und so stillen und so erhalten, als allein das Wort Gottes, als allein Christus. Nichts kann uns gerecht vor Gott machen, keine Werke, keine Orte, keine Kleider, nichts, was wir tun, sondern die Verheißung der Gnade. Durch den Glauben allein ist der Mensch ganz mit Christus verbunden. Durch die Verbindung mit Christus ist alle Gerechtigkeit erfüllt, sind alle Sünden vergeben, alle Gebote gehalten, wie kein Werk und kein Eifer es je in uns ausrichten könnten. Und darum sind wir im Glauben mit Christus freie Herren über alle Dinge und niemanden untertan. Wir haben den Sieg schon errungen. Nichts kann uns trennen von der Liebe in Christus. Nichts kann uns trennen von der Gerechtigkeit, die wir in ihm haben. Nichts kann unsere Seele wieder in die Knechtschaft führen, sondern durch den Glauben an Christus ist alles unser und es muss sogar alles zu unserem Guten mitdienen. Aber diese freie Herrschaft über alle Dinge bezieht sich auf das geistliche Leben, auf die Seele oder auf das unsichtbare und geistliche Reich, nicht auf den Leib und die irdischen Lebensverhältnisse. Nein, so wie durch den Glauben frei sind und ganz in Christus im geistlichen Reich gestellt sind, so wirkt Christus wiederum auch in den Christen durch den Dienst der Liebe in diesem irdischen und zeitlichen Reich. Wir können durch unsere Taten und durch leibliche Dinge keine Gerechtigkeit vor Gott erwerben. Das ist allein durch den Glauben. Aber da, wo wir gänzlich frei geworden sind, weil wir mit Christus herrschen, können wir auch, wie Christus, unserem Nächsten ein dienstbarer Knecht werden und in Liebe tätig sein zur Ehre Gottes und zum Nutzen des Nächsten. Diese Abhandlung von der Freiheit eines Christenmenschen, sie gilt als Grundlage der ersten Ethik der Reformation. Doch das hat Luther sich natürlich nicht selbst ausgedacht, sondern aus dem Neuen Testament entnommen, vor allem durch die Briefe von Paulus. Die christliche Freiheit ist die wahre Freiheit des Glaubens und sie führt zu der wahren Befreiung zum Dienst der Liebe. Luther beschreibt es so: Aus dem allen folgt, dass ein Christenmensch nicht in sich selbst lebt, sondern in Christus und in seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. In seiner Widmung dieser Schrift an Papst Leo X. erklärt Luther: Es ist ein klein Büchlein, so man das Papier ansieht. Und doch ist die ganze Summe eines christlichen Lebens darin inbegriffen, wenn der Sinn verstanden wird. Die Summe des ganzen christlichen Lebens besteht also in diesem Verhältnis von Glauben und Liebe, von dem geistlichen und irdischem Reich und die Stellung und Verantwortung, die ein Christ darin hat. Das ganze christliche Leben ist in diesem Spannungsverhältnis inbegriffen. Und genau darum geht es auch in unserem Predigttext im Galaterbrief. Schlag doch mit mir auf. Galater Kapitel 2, Und wir lesen die Verse 1 bis 10. Galater Kapitel 2, Abvers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen bin. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brachten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verblieb. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich, Gott sieht keines Menschen Person an. Die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. In unserer Serie durch den Galaterbrief haben wir uns diesen Text bereits angesehen in Bezug auf die falschen Brüder, die wie Spione in der Gemeinde auftraten und die Freiheit, die Paulus und Barnabas predigten und lebten, nicht ertragen konnten. Und dann haben wir betrachtet, wie die Jerusalemer Apostel bestätigt haben, dass Paulus und Barnabas genauso im Dienst des Evangeliums stehen, auch wenn sie unterschiedliche Bereiche haben, in denen sie im Auftrag Jesu Christi tätig sind. Und sie gaben einander den Handschlag der Gemeinschaft. Heute wollen wir uns nun diesen ganzen Abschnitt noch einmal zusammen anschauen, im Blick auf eben diesen Kontrast zwischen Glauben und Liebe und was das mit der christlichen Freiheit zu tun hat. Ich habe diese Predigt überschrieben, Freiheit in Christus. Erstens, frei zum unnachgiebigen Glauben. Das Thema des Glaubens wird in unserem Text an der Frage über die Notwendigkeit der Beschneidung deutlich. Zunächst lesen wir nämlich in dem Bericht von Paulus, dass er Titus mit nach Jerusalem nahm. Titus war ein Heidenchrist, also einer, der nicht nach seiner Geburt beschnitten wurde, wie es bei den Juden Brauch war. Doch er kam durch die Predigt des Evangeliums zum Glauben. Er vertraute der Gerechtigkeit Christi, die aus Gnade jedem, der an Jesus glaubt, geschenkt wird. Doch reicht das? Reicht das? Unter den Juden, die in Jerusalem und Judäa zum Glauben kamen, da gab es eine größere Gruppe, die überzeugt war, dass der Glaube an Jesus untrennbar mit der jüdischen Nation verbunden sein muss. Das bedeutet, die Gebote und Anordnungen, die Gott im Alten Bund dem Volk Israel auferlegt hat, sollen nun auch allen gelten, die an den jüdischen Retter, an den Messias glauben wollten. Es war eine Bedingung, eine Notwendigkeit, um wirklich das Heil in Christus zu haben. Gott hatte den Israeliten nämlich in verschiedenen Anordnungen aufgetragen, in welcher Form sie sich von den übrigen Völkern absondern und unterscheiden sollten. Wenn jetzt von diesen anderen Völkern wirklich jemand an den Retter, an den Messias glauben wollte, dann musste er sich in gleicher Weise absondern von dem Volk, aus dem er kommt. Neben der Beschneidung betraf es auch, welche Nahrung für einen Juden rein und erlaubt war und mit wem er quasi essen durfte oder welche Kleidung er tragen durfte. Und nicht nur das, sondern auch darüber hinaus hatten sich viele Bräuche und Regeln unter den Juden verbreitet, die sie einhielten, die sogenannten väterlichen Überlieferungen. Etwas später, in Apostelgeschichte 15, lesen wir von einigen aus dieser Gruppe jüdischer Christen. In Apostelgeschichte 15, Vers 1, und einige kamen von Judäa herab, das heißt herab nach Antiochia, und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. So könnt ihr nicht gerettet werden. Das steht hier zur Debatte. Sie sagten also, oh, schön, dass auch ihr an Jesus glauben wollt. Ja, eure Sünden können vergeben werden, obwohl ihr Heiden seid, obwohl ihr keine gebürtigen Juden seid. Aber der Glaube allein reicht natürlich nicht. Ihr müsst zumindest die Werke tun, die euch mit dem Volk Israel identifizieren. Ihr müsst einen Teil der Satzungen Moses erfüllen, sonst habt ihr keinen Anteil an dem jüdischen Messias. Sie meinten es nicht als ein Zeugnis, nicht als ein Zeichen der Liebe oder der Verbundenheit, sondern es gehört ihrer Meinung nach zur notwendigen Lehre der Rettung. Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Diese Taten waren für sie also heilsnotwendig. Ihr habt keinen Frieden mit Gott. Ihr habt keine Vergebung eurer Sünden, wenn ihr nicht auch in diesen Dingen gehorsam seid. Das verlangt Gott von euch. Es geht um die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun? Was ist notwendig? Was müssen wir bringen, um Vergebung unserer Sünden zu erhalten? Titus ist nun ein guter Testfall. Dieser junge Mann, der aus einer heidnischen Familie kam, ist zum Glauben an das Evangelium gelangt. Gott hat ihm neues Leben geschenkt. Er ist mit Christus verbunden. Fehlt noch etwas? Ist die Frage. Und nun ist Titus mitten in Jerusalem. Jakobus und Petrus und Johannes, die treffen Paulus und Barnabas. Und in dem Zuge natürlich auch Titus, der mit ihnen ist. Wie gehen sie mit ihm um? Paulus betont nun in Vers 3, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Titus wurde nicht gezwungen, so wie es bei dem Treffen die falschen Brüder offenbar gefordert haben. Diese Spione in der Gemeinde, sie haben genau auf diese Situation gelauert und wollten diesen Heidenmissionaren Paulus und Barnabas schnell einen Riegel vorschieben. So darf es auf gar keinen Fall bleiben. Doch Paulus weiß, bei dem, was sie verlangen, geht es um echte christliche Freiheit. Vers 4 schreibt er, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Hier geht es um die Freiheit in Christus oder um die Knechtschaft unter dem Gesetz. Das steht hier zur Debatte. Was ist die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben? Die Freiheit von aller Arbeit? Die Freiheit von Krankheiten? Die Freiheit von irdischen Sorgen? Die Freiheit von Steuern? Nein, die Freiheit, dass Christus allein uns voll und ganz zum Heil reicht, wenn wir im Glauben mit ihm verbunden sind. Luther schreibt, siehe, das ist die rechte geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, die alle andere Freiheit übertrifft, so wie der Himmel die Erde. Die gebe uns Gott recht zu verstehen und zu behalten. Und ich sorge mich gerade in unserer Zeit, dass das, was die Reformatoren, das, was die Bibel als christliche Freiheit beschreibt, umgedeutet wird, in einen falschen Bereich übertragen wird. Aber hier sehen wir im Galaterbrief, hier sehen wir an dem Testfall von Titus, was geistliche Freiheit bedeutet. Es geht um die Freiheit des Herzens, des Glaubens, des geistlichen Reiches. Was ist notwendig, damit ein Mensch gerettet werden kann? Glaube und ein Teil des Gesetzes, Glaube und ein Teil von Zeremonien, Glaube und eine besondere Treue oder Gewohnheit auf unserer Seite. Nein, die Freiheit bedeutet, Christus genügt. Wenn wir Christus haben, wenn wir im Glauben mit ihm verbunden sind, dann sind wir frei von allen Anklagen, sind wir frei von dem Zorn Gottes, wir sind frei von dem Gericht. Der Glaube schaut nicht auf das, was ich im Leben getan habe oder was ich leisten muss, sondern der Glaube vertraut ganz auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der sich selbst als unser Stellvertreter hingegeben hat, um alle Gerechtigkeit an unserer Stelle zu erfüllen. Durch sein Leben und sein Sterben. Er hat uns von der Sünde losgekauft, uns von der Herrschaft des Teufels befreit, von der Verurteilung des Gesetzes, von dem Zorn Gottes samt der gerechten Strafe der Hölle. Er hat gerufen am Kreuz von Golgatha, es ist vollbracht und wahrhaftig, seine Person und sein Werk genügen, es ist vollbracht. Darin besteht die Freiheit. Also die Apostel haben Titus nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, weil sie bekannten, ja, wenn er Christus hat, dann sind seine Sünden vergeben. Wenn er Christus hat, dann hat er Frieden mit Gott. Dann ist er frei, frei von allen Bedingungen, die Gott stellt, die einen Mensch gerecht machen kann, weil Christus es erfüllt hat. Nicht, weil Gott seinen Maßstab niedriger gesetzt hat, nicht, weil Gott mit einer halben Leistung zufrieden ist, weil Christus alles erfüllt hat. Also die Apostel haben Titus nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und Paulus fährt fort, Vers 5, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Es scheint hier so gewesen zu sein, dass die Jerusalemer Apostel sogar so weit waren zu sagen, na, wie wäre es denn, Paulus, wenn wir hier die Spannung ein bisschen rausnehmen? Titus lässt sich beschneiden und wir müssen nicht länger drüber diskutieren. Aber bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung, dem konnte Paulus nicht nachgeben. Denn hier ging es nicht bloß darum, einen unnötigen Streit zu verhindern. Hier ging es um die Wahrheit des Evangeliums. Hier ging es um die Freiheit, die wir in Christus haben. Und deswegen heißt es, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben. Nicht einen Moment, nicht in einem kleinen Stück. Wenn Titus in Jerusalem beschnitten worden wäre, selbst wenn es nur getätigt wäre als eine Art Kompromiss für den Frieden, dann hätte es das als Signal gegolten, dass alle Heidenchristen in Antiochia und in all den anderen Gegenden sich beschneiden lassen müssen als Bedingung und Voraussetzung der Rettung. Hier ist ein Heide und nun muss er sich beschneiden lassen, um bei den Christen angenommen zu werden. Nur so können sie ganz mit Christus verbunden sein. Paulus sagt nein. Hier geht es um die fundamentale Lehre des Christentums. Was ist nötig, damit meine Sünden vergeben werden? Was ist nötig, damit ich Frieden mit Gott habe? Wenn wir hier zurückweichen, dann verlieren die Gläubigen das, wovon uns Christus freigemacht hat, nämlich der Vorstellung, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit durch Werke und Taten und eigenen Gehorsam doch verdienen müssen. Es geht um die Rechtfertigung durch Glauben allein. Luther, er vergleicht einen Christ, der neben dem Glauben doch noch versucht, durch seine Werke gerecht zu werden, mit einem Hund, der ein kräftiges Stück Fleisch im Maul trägt. Und er kommt an ein Gewässer und er sieht sein Spiegelbild im Wasser. Und er schnappt nach dem Spiegelbild und verliert beides, sowohl das Fleisch als auch das Spiegelbild. In seinem Galater-Kommentar schreibt er darum deutlich: Wir wollen uns gerne alle Güter, den Namen, das Leben und alles, was wir haben, rauben lassen. Das Evangelium und den Glauben und Christus wollen wir uns nicht wegnehmen lassen. Damit Punktum. Verflucht sei die Demut, die sich hier heruntergibt. In der Lehre des Evangeliums und unserer Verbindung mit Christus dürfen wir nicht in falscher Weise nachgeben. Nein, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. In dieser Frage, was ist nötig, damit wir gerettet werden, brauchen wir eine heilige Sturheit. Wer mit Christus im Glauben verbunden ist, darf durch keine zusätzlichen Gebote versklavt werden, die als Bedingung der Rettung gesetzt werden. Genau das ist die Bindung des Gewissens. In Bereichen, wo wir ein freies und reines Gewissen haben dürfen, menschliche Bedingungen und Gebote dazwischen zu setzen. Als würde etwas unser Verhältnis mit Gott trüben oder verhindern. Was die Bibel nicht sagt. Nach dem Motto, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus berichtet darum, dass er die Lehre, die er und Barnabas predigen, den Aposteln genau dargelegt hat. Sie haben ihnen aufgezeigt, das predigen wir, das lehren wir. Ich gehe davon aus, dass das, was er hier den Aposteln dargelegt hat, vielleicht ein Stück weit auch wiederzufinden ist im Römerbrief, weiter ausgearbeitet. Das ist das Evangelium, das wir predigen. Und sie haben es bestätigt. Vers 6 heißt es, die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Aha, du predigst die Rettung in Christus allein, aus Gnade allein, durch Glauben allein? Nun, Paulus, wir haben dem nichts hinzuzufügen. Es fehlt nichts. Es gibt kein Gebot, keine weitere Bedingung, keine Forderung, die erfüllt werden muss. Das Evangelium ist richtig und vollständig, so wie du es lehrst. Der Glaube an Christus genügt. Ja, christliche Freiheit bedeutet, dass wir frei sind von allen Forderungen und Zwängen, die unsere Seele drängen und versuchen wollen, dass der Glaube an Christus nicht ausreicht, sondern irgendwelche Werke und Taten hinzukommen müssen. Darum sind wir frei von der Anklage des Gesetzes, frei von menschlich erdachten Geboten, die als Bedingung gesetzt werden für unsere Beziehung mit Gott. Durch Christus sind wir freie Herren und alles ist unser. Alles muss uns zum Nutzen dienen. Niemand kann uns rauben aus der Hand Gottes. Was die Glaubenslehre, ja die Wahrheit des Evangeliums angeht, bezeugt Paulus keine Unterwerfung, kein Zurückweichen, keine Knechtschaft, sondern wir sind frei in Christus. Zweitens, frei zur aufopfernden Liebe. Doch in Vers 10 gibt Paulus dann doch noch etwas an, was die Jerusalemer Apostel ihm auftrugen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Hier widerstand er nicht unbeugsam und berief sich auf die Freiheit in Christus, so dass niemand ihm irgendetwas vorschreiben dürfte. Nein, er kommentiert, ich habe mich befleißigt, es zu tun. Das hat er nicht nur geschrieben, das hat er auch getan. Wir wissen aus Apostelgeschichte 11, dass eben auf dieser Reise, bei der auch das Treffen mit den Jerusalemer Aposteln stattfand, auf das sich Paulus hier in Galater 2 bezieht, Paulus und Barnabas eine Geldspende der Gemeinde Antiochia mitbrachten und dafür extra nach Jerusalem gesandt wurden. Die Gemeinden in Jerusalem und im ganzen Gebiet Judäa waren in diesen Jahren sehr arm, sehr bedrängt. Deswegen hatten einige wohlhabende Gemeindeglieder ihre Äcker verkauft und die Gemeinde bemühte sich, die gläubig gewordenen Witwen zu versorgen. Und das war eine echte Herausforderung. Es war eine echte Not. Überhaupt eine existenzielle Not, dass alle versorgt sein können. Die Gemeinde wurde nämlich sowohl politisch von König Herodes als auch religiös von den Priestern und Schriftgelehrten verfolgt und dann auch zunehmend sozial von dem Volk gemieden, was damals ein großer wirtschaftlicher Verlust bedeutete. All ihre Sicherheit, dieses gesellschaftliche Gefüge, was ein Stück weit eine Stütze war in Zeiten auch von Not. Die Christen haben es zunehmend verloren, wo sich quasi die christliche Gemeinde doch immer mehr absonderte vom Judentum. Und dann wird berichtet, dass auch noch eine Hungersnot dazu kam, so dass es überhaupt für alle schwer war, die genug Nahrung zu bekommen und umso mehr die Christen. Und darum ruft Paulus die Gemeinden in Kleinasien und Europa auf, die gegründet wurden, der Gemeinde in Jerusalem Geld zu senden, wie zum Beispiel in 2. Korinther 8, Vers 8. Nicht befehlsweise schreibe ich euch, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und Paulus befiehlt nicht, spendet Geld, sonst seid ihr nicht gerettet, sonst könnt ihr nicht gerettet werden, sonst werdet ihr von Christus hinausgestoßen. Aber er sagt, jetzt, wo ihr die Gnade Christi erfahren habt und alle Freiheit in Christus habt, durch den Glauben, zeigt doch eure Liebe darin, dass ihr Christus ähnlich werdet und bereit seid, etwas zu geben, ja, zu opfern. Am Ende vom Römerbrief kündigt er an, dass er die gesammelten Geldspenden nach Jerusalem bringen will. Und er schreibt in Römer 15, Vers 25 und folgend: Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia, das ist das heutige Griechenland, wohlgefallen, einen Beitrag zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Hier spricht Paulus sogar von einer Pflicht. Aber habt ihr gemerkt, er spricht von zwei verschiedenen Bereichen. Die Christen in Rom, sie haben durch die Predigt aus Jerusalem, wahrscheinlich sogar durch die Pfingstpredigt von Petrus, geistliche Güter erhalten. Und damit meint er das Evangelium, der Botschaft der Gnade in Christus und die ganze Freiheit von Sünde, Teufel und Hölle, die damit verbunden ist. Und nun sind sie in den leiblichen Dingen nun verpflichtet, es nicht an der Liebe mangeln zu lassen, sondern zu sehen, oh, die mir geistig so ein Segen geworden sind, sie haben jetzt leiblich Mangel und wir wollen unsere Dankbarkeit erweisen. Nicht um sich geistliche Güter zu erkaufen, sondern um Gott die Ehre und Dankbarkeit zu erweisen und die Echtheit ihres Glaubens in Liebe zu bezeugen. Denn wer ein freier Herr ist durch den Glauben an Christus, der ist in dieser Welt wiederum auch befreit, zum Diener aller zu werden, um ihnen die Demut und Sanftmut Christi zu zeigen. Als Paulus in Jerusalem ankam, da bat Jakobus ihn sogar, die religiösen Opfer und Gelübde für die Gelübde einiger Christen zu bezahlen, die sie im Tempel bringen wollten, nach dem alttestamentlichen Gesetz. Und Paulus willigte ein. Klar, ich mache es gerne. Um falsche Vorwürfe, um einen falschen Streit zu vermeiden. Aber nicht, als Teil des Evangeliums, nicht als Bedingung für den Glauben. Luther schreibt in seinem erwähnten Büchlein, sieh, das ist die Natur der Liebe, wenn sie wahrhaftig ist. Sie ist aber dort wahrhaftig, wo der Glaube wahrhaftig ist. Darum schreibt der heilige Apostel dies der Liebe zu, dass sie nicht das ihre sucht, sondern das, was des Nächsten ist. Da, wo wir echte Freiheit in Christus haben, im Glauben, da zeigt es sich in echter Liebe, die nicht das eigene sucht, sondern das andere. Die befreit ist. Ich muss nicht mehr für meine eigene Gerechtigkeit etwas suchen. Ich bin befreit, mich um den Nächsten zu kümmern. Nicht um selbst Gunst bei Gott zu gewinnen, sondern um der Liebe und des Friedens willen, auch der Hilfe und Unterstützung anderer, ist Paulus bereit, sich vieles auftragen, sich vieles sagen zu lassen. Wo er argumentieren könnte, Moment mal, niemand kann mich dazu zwingen. Moment mal, das muss ich nicht erfüllen. Nun wirst du vielleicht sagen, ja, aber das sind ganz andere Dinge. Beschneidung und Armenhilfe, das kann man nicht miteinander vergleichen. Doch wir finden es an einem anderen Beispiel noch deutlicher aufgezeigt. Auf der zweiten Missionsreise besuchen Paulus und Silas die Gemeinden Galatiens. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 16, Abvers 1, er, Paulus, gelangte aber nach Derbe und Lystra, das sind die Orte in dem Gebiet Galatien, und siehe, dort war ein Jünger, das heißt ein Christ, mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn, um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Ist denn das zu fassen? Da knickt Paulus nun doch ein und lässt Timotheus beschneiden? Was ist los mit dir, Paulus, fragst du dich vielleicht. Warum bist du nun doch unterwürfig geworden? Warum gibst du jetzt doch alle Freiheit auf? Oh nein, nein, so ist es nicht. Auf eben dieser Reise brachten sie den Gemeinden die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt wurden, wie wir hier lesen. Wisst ihr, was für Beschlüsse das waren? Es handelt sich dabei um den Brief, der bei dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 verfasst wurde. Und was war der Inhalt von diesem Brief? Dass den Heidenchristen keine weitere Last auferlegt werden soll. Das heißt, sie müssen sich nicht beschneiden lassen, um Heil in Christus zu haben. Nur sollten sie sich vom Götzenopfer enthalten, was wiederum ein Zeichen der Liebe für die ansässigen Juden war. Mit dem offiziellen Brief, dass kein Heidenchrist sich beschneiden lassen muss, geht Paulus also nach Galatien und lässt Timotheus, der ein Jünger ist, also an Jesus glaubt, beschneiden. Warum macht er das? Weil es bei Timotheus nicht um den Glauben ging, sondern um die Liebe. Timotheus war ein Sohn einer jüdischen Mutter und eines heidnischen Vaters. Nach jüdischem Verständnis war er damit ein Jude. Dennoch wurde er nicht beschnitten, vermutlich weil der Vater es damals nicht wollte. Aber hier war es ein Fall von Rücksichtnahme, um Seelen zu gewinnen und in Liebe unnötigen Anstoß zu vermeiden. Es war geklärt, kein Heidenchrist muss sich beschneiden lassen. Dass die Lehre, der Glaubensinhalt, die Bedingungen, damit jemand in Christus Heil findet, war offiziell geklärt. Und genau das befreite Paulus nun zu sagen, oh, hier bei Timotheus kann ich anders umgehen als mit Titus. Nun, Timotheus war kulturell ein Jude. Das heißt überhaupt, Paulus war niemals dagegen, dass Juden sich beschneiden lassen. Er war nur dagegen, dass es als Zeichen der oder Bedingung des Glaubens oder des Heils angesehen wird. Und hier im Fall von Timotheus sagt er, ich möchte dich gerne mitnehmen. Du sollst mein Mitarbeiter sein in diesem Missionsdienst. Ich möchte mit dir in jüdische Synagogen gehen und Christus predigen. Ich möchte mit dir in die verschiedenen Situationen hineingehen. Und ich weiß, hier gibt es viele Juden, die kennen deinen Vater. Dass er dich nicht beschneiden lassen. Nun, jetzt können wir ihnen ein Zeichen der Liebe geben, dass du dich beschneidest. Nicht, weil du es musst. Nicht, weil du damit nur Heil in Christus findest, sondern aus Liebe, um die Menschen zu erreichen. Und dafür ist er bereit, auf leibliche Rechte und Freiheiten zu verzichten. In diesem Fall ist Paulus aber gewiss, dass dadurch nicht die Wahrheit des Evangeliums geopfert wird, als sei die Beschneidung doch noch notwendig für die Errettung. Bei Timotheus ging es nicht um die Glaubenslehre, sondern um kulturelle Anpassung und Opfer um der Liebe willen. Dass er sich aus Liebe zum Knecht machen konnte. Weil er im Glauben Herr aller Dinge ist. Luther kommentiert unseren Text in Galater wie folgt. In Sachen des Glaubens gilt es nicht nachzugeben, sondern hart, ja äußerst hartnäckig zu sein. Und wenn wir könnten, härter als ein Diamant. Wo aber die Liebe gilt, müssen wir weicher und nachgiebiger sein als jedes Rohr und Blatt. Da gilt es in jeder Hinsicht zu willen zu sein. Gerade weil ein Christ durch den Glauben frei ist von allen Gesetzeswerken und Pflichten, ist er frei zu der Liebe, die sich selbst erniedrigen kann. In der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen erklärt Luther, ein freier Christ spricht nämlich so. Ich will fasten, beten, dies und das tun, was geboten ist. Nicht, weil ich es nötig hätte oder dadurch rechtschaffen oder selig werden wollte, sondern ich will es dem Papst, dem Bischof, der Gemeinde oder meinem Mitbruder, meinem Herrn zuliebe, zum Vorbild und Dienst tun und leiden, gleich wie Christus viel größere Dinge mir zuliebe getan und gelitten hat, obwohl es für ihn noch weit weniger notwendig war. Und obschon die Tyrannen Unrecht tun, dass sie so etwas fordern, schadet es mir doch nicht, weil es nicht wider Gott ist. Weil es nicht gegen Gott ist. Diese Freiheit, die durch den Glauben über alles herrscht und in der Liebe sich unter allen erniedrigt, ist die Weise, wie Paulus den christlichen Glauben gelebt hat. Und wie Luther es darum als die Summe eines christlichen Lebens bezeichnete. Und dieses Spannungsfeld, in dieses Spannungsfeld sind wir hineingestellt. Und vielleicht haben es gerade die letzten Jahre in besonderer Weise uns eindrücklich vor Augen gestellt bekommen, wie angespannt genau dieses Verhältnis sein kann zwischen Glaube und Liebe. Aber hier sehen wir bei Paulus und wie Luther es neu aufgedeckt hat, aufgezeigt hat, eine kraftvolle Ausgewogenheit. Auf der einen Seite wehrt er sich in heiliger Unnachgiebigkeit der Gesetzlichkeit. Denn keine Gesetze und Pflichten, mögen sie noch so gut und wertvoll sein, dürfen auf das Gewissen der Gläubigen gelegt werden, wenn es um das Heil und den Glauben an Christus geht. Aber diese kraftvolle Ausgewogenheit wehrt auch in demütiger Liebe aller Gesetzlosigkeit, wo erklärt wird, weil wir in Christus frei sind, müssen wir uns auch im irdischen Leben und im Miteinander an keine Regeln oder Gebote mehr halten. Die Bibel bestimmt die christliche Freiheit als ein geistliches Gut, die uns aber tätig und dienend macht, solange es nicht dem Evangelium oder dem Wort Gottes entgegensteht. Möge der Herr uns in dieser Freiheit in Christus festigen, dass wir im Glauben hart wie Diamant sind, doch in der Liebe weich und nachgiebig wie ein Blatt Papier. Auf dass in beidem unser Herr Jesus Christus geehrt wird, dem wir allein vertrauen. Er, der da reich war und um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Dazu helfe uns Gott. Amen.